Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Halleluja. Gut, mein Thema heute ist, stütze dich auf den Stab Gottes. Das Problem, zu dem ich sprechen möchte, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, über mehrere Tage jetzt, ist folgendes. Du bist unzufrieden mit dir, du leidest an deiner eigenen Unvollkommenheit. Es ist nicht so, dass alle anderen auch deswegen leiden, aber vor allem leidest du an deiner Unvollkommenheit. Du weißt, wie was sein sollte, und dann machst du das und dann stellst du fest, was du gemacht hast, ist nicht dasselbe wie das, was du im Kopf hattest. Du willst einen bestimmten Kuchen backen oder eine bestimmte Torte, das ist dein Ding. Und du rührst also und machst und tust, und du weißt ganz genau, wie das schmecken soll. Deine Geschmacksknospen auf der Zunge, die haben das abgespeichert schon vor vielen Jahren, die wissen ganz genau, so und nicht anders soll es schmecken. Und dann rührst du und machst und tust und würzt und so weiter und bäckst und schneidest an und probierst, und es ist definitiv nicht das, was du gedacht hast. Was nun? Am liebsten würdest du das Ding wegschmeißen. Aber das kannst du ja auch nicht machen, sollst du ja nicht verschwenden. Und so müssen sie es jetzt halt so essen, deine Leute. Die sagen alle Danke hinterher, aber was haben die für eine Ahnung? Die haben doch keine Ahnung. Die wissen doch nichts. Die wissen doch nicht, wie das wirklich hätte sein sollen und hätte sein können. Und was du schon in der Vergangenheit produziert hast. Gar nichts ist es. Nichts ist es eines Geburtstags völlig unwürdig. Oder ein Maler. Es gibt es tatsächlich. Maler, Profimaler jetzt, sind notorisch unzufrieden. Die fangen an zu malen auf ihrer Leinwand, die sie aufgespannt haben, treten zurück, malen weiter, malen eine Woche lang dran, arbeiten an Nuancen, sind so sauer, dass sie am achten Tag das ganze Ding kaputt machen, zusammenreißen, zerfetzen, laut schreien und neu anfangen. Es gibt Maler, die haben das 60 Mal gemacht. Profis. Bis sie dann endlich das so hatten, wie es einigermaßen hätte sein sollen. Die haben ein Bild im Herzen, dass sie genau wissen, wie es sein soll, dass sie genau wissen, wie es sein soll. Und dann produzieren sie was und es ist einfach nicht dasselbe. Und jetzt sind sie unzufrieden. Sie leiden an ihrer eigenen Unvollkommenheit. Oder vielleicht ist das jetzt zu abstrakt für dich. Vielleicht ist es bei dir anders. Du fühlst dich einfach überfordert, zum Beispiel auf der Arbeit. Der Chef kommt immer mit Sachen und mit noch was und mit noch was. Und jetzt jonglierst du schon. Und jetzt kommt er mit noch was und du bist da überfordert. Außerdem bist du zu alt für den Quatsch. Oder du bist zu jung für den Quatsch. Dann musst du dich auf den Stab Gottes stützen. Der Stab Gottes, unser Stab Gottes ist Jesus, ist der Geist Gottes. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns das ein wenig genauer an. Das lohnt sich nämlich, das rentiert sich. Übrigens, Prediger genauso. Prediger wissen ganz genau, das ist die Botschaft, die ich halten will. Und dann schreiben sie Notizen raus und unterstreichen die wichtigen Sätze, also weißt du, wo die Ladung drin steckt. Und dann predigen sie und vergessen genau die Sätze, in denen die Ladung steckt. Und dann hinterher denken sie, was habe ich gepredigt? Was für ein Quatsch, was für ein Mist. Warum sind die nicht laut schreiend rausgerannt? Ich meine, weiß ich auch nicht, aber die Sache ist die, ich habe das festgestellt, dass dem Herrn das gar nicht so unrecht ist, wenn du nicht der Größte bist in deinen eigenen Augen. Wenn du nicht der Größte bist. Es ist sogar ein Problem, wenn du wirklich der Größte bist. Und dir das zu sehr bewusst wird, dann kann sein, dass der Segen, den du hast in deiner Unvollkommenheit, plötzlich entgleist und du keinen Segen mehr hast. Und wir wollen Segen haben und wir wollen definitiv vermeiden, dass wir den Segen verlieren, amen, wenn wir ihn schon mal haben. Wirklich eine wichtige Angelegenheit. Okay, meine theologische Grundlage hier, mein Fundament ist 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27. Ich mag es mit eigenen Worten, weil ich habe noch viele andere Sachen zu sagen und wenig Zeit. Da sagt Paulus, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zunichte zu machen. Also ein ausgefuchster Anwalt kommt an und greift dich plötzlich an wegen irgendwas. Hast plötzlich eine Klage im Briefkasten und du hast mit diesen Dingen überhaupt keine Erfahrung. Der ist ein Fuchs und du bist ein Hase. Und jetzt, wenn dir der Herr nicht hilft, dann zahlst du. Ich meine, so sehr, da kommst du zu der Nase raus, so zahlst du. Und plötzlich, beim Lesen im Internet vielleicht, kommst du drauf, ah ja, da gab es schon mal einen Fall, der so und so ausging. Und zum Schluss schreibst du eine Antwort, musst noch nicht einmal einen Anwalt bezahlen, Und der Fall, der wird dann so hingebogen, dass nicht du blechst, sondern dein Angreifer. Solche Sachen gibt es tatsächlich, meine Damen und Herren. Also ich kann das nicht auf Einzelheiten und Details eingehen, das ist auch nicht so wichtig. Nur die Sache ist, sie möchte, dass wir erkennen und uns klar ist, dass wir einen Stab haben, auf den wir uns stützen können, und es ist der Herr, das ist der Herr. Und übrigens, es ist tatsächlich so gewesen, dass Mose zu alt war, um noch einmal beruflich neu anzufangen. Als Gott zu ihm kam im feurigen Busch, im brennenden Dornbusch und gesagt hat, Mose, du warst jetzt Hirte, du wirst jetzt Regierungschef werden und Gesetzgeber und Prophet und überhaupt. Mose kam zu ihm und hat gesagt, hey Herr, ich bin zu alt für den Quatsch. Und es stimmt, er war wirklich zu alt. Mit 80 willst du keine neue Stelle mehr anfangen. Da willst du endlich in Rente gehen. Zumindest geht es den meisten so. Und der Herr sagt, nein, mit meiner Hilfe schaffst du das. Nein, Herr, ich stottere und überhaupt und ich habe keine Lust und so. Ja, genau. Und der Herr sagt, was hast du denn in der Hand? Einen Stab. Wirf den Stab hin. Er wirft den Stab hin und der Stab verwandelt sich in eine Schlange. Mose springt trotz seines Alters in einem Satz auf einen Felsblock. Ja, weil er sieht, das Ding ist gefährlich. Und Gott lächelt, ja, und sagt, okay, und jetzt pack sie beim Schwanz, diese Schlange. Mose geht hin und packt sie und sie wird wieder zum Stab. Und Mose erkennt, oh, er ist nicht ganz allein. Gott zieht hier eine Show ab, extra für ihn. Und er sagt, mit dem Stab in der Hand, Gott sagt, mit dem Stab in der Hand gehst du jetzt nach Ägypten und sagst zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Und Mose sagt, Herr, ich habe es doch schon mal probiert. Ich bin doch vor 40 Jahren schon mal als Befreier meines Volkes aufgetreten und habe dann im Versehen einen Menschen ermordet und musste seitdem fliehen. Also ich habe das total verdummbeutelt und jetzt kommst du an in auf meine alten Tage und ich soll nochmal dasselbe anfangen, nochmal meinen Traumberuf anfangen, Herr. Und der Herr sagt, ich habe doch jetzt den Stab gegeben. Die Schlange, ihr Lieben, die symbolisiert Gericht. Wenn Mose die Schlange vor den Pharao hinwirft und der Stab verwandelt sich in die Schlange, dann bedeutet das, Pharao, pass auf, Gericht kommt über dich. Und dann geht Mose hin und hebt den Stab wieder auf. Und dann wird sie wieder zum Stab. Bedeutet, dieser Mose hat es in der Hand, ob Gericht geübt wird oder nicht. Richte dich nach ihm. Aber der Pharao, der richtet sich da nicht nach ihm. Naja, gut, auf jeden Fall lässt sich Mose breitschlagen und er geht tatsächlich. Und dann ist er unterwegs mit seinem Stab in der Hand, steht extra da. Kapitel 4, Vers 20, 2. Mose 4, 20. Und Mose setzte sich in Bewegung und er hatte auch den Stab Gottes in seiner Hand. Ganz genau, den Stab Gottes brauchst du. Du brauchst einen Stab beim Wandern, um zu stützen. Wenn du im Berg wanderst und es ist ein Gefälle, dann nimmst du deinen Stock und stützt dich damit am Berg ab. Und dann gehst du so leicht schräg voran. Hier ist wegen mir der Abgrund und hier lehnst du dich ein wenig in Richtung Berg. Und dann stützt du dich mit dem Stab ab. Dieser Stab, der ist eine Stütze für dich. Und mit diesem selben Stab hat Mose seinerzeit auf den Nil geschlagen und der wurde zu Blut. Er hat ihn in die Luft gehalten und Plagen sind ausgebrochen. Alles Mögliche ist passiert. Mose hat sich unzureichend gefühlt. Er hat sich unvollkommen gefühlt. Er hat sich als einen schlechten Redner empfunden und so. Und es hat wohl alles gestimmt. Aber Gott hat es wettgemacht. Sag mal mit mir, Gott macht meine Unvollkommenheit wett. Er tut das, was du nicht kannst. Deshalb, wir Menschen denken manchmal, alles hängt an uns. Aber ich habe schon lange gemerkt, vor langer Zeit gemerkt, es hängt nicht alles an mir, zum Glück. Sondern die eigentliche Arbeit, das eigentliche schwere Heben, das macht Gott. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oder schreiben mich an und sagen, Pastor, du musst so und so predigen, du musst dies und das sagen und überhaupt, ja. Man kann als Mensch nur so und so viel machen und den Rest, das Werk im Herzen, das muss der Herr machen. Ja? Also, entlaste dich mal ein wenig selber. Und es ist tatsächlich so gewesen. Später hat er dann aufs Rote Meer geschlagen, beziehungsweise den Stab übers Meer gehalten und es hat sich geteilt. Mose selber hätte das alles nicht tun können, aber er war unterwegs im Auftrag Gottes. Er hat sich auf den Herrn gestützt und er hat ihn gerettet vor Pharao und vor allen anderen. Vor mächtigen Feinden, viel mächtigeren Feinden, als er sich jemals hätte dagegen wehren können, hat Gott ihn bewahrt und beschützt und gestützt. Und es ist wunderbar. Amen. Salomo übrigens, der war wirklich tatsächlich zu jung für seine Aufgabe. Der ist im Alter von ungefähr 19 Jahren zum König geworden und zum obersten Richter des ganzen Volkes aufgestiegen. Stell dir mal vor, du hast einen Verfassungsrichter, der 19 Jahre alt ist. Da denkst du dir, gute Güte, wenn Kinder uns regieren, dann sind wir wirklich irgendwie schlecht dran. Salomo hat seine Unvollkommenheit akut gefühlt. Er hat gemerkt, Mann, ich packe es nicht, ich kann es nicht. Meine Interessen waren bisher, den Highscore zu knacken bei Nintendo oder so oder auf der Xbox oder wie auch immer. Und jetzt plötzlich soll ich recht sprechen, es ist ein Witzer. Und der Herr sagt, ja, solche Witze lieb ich. Und Salomo in seinem Elend ist vor Gott gegangen, hat seine Unvollkommenheit im Gebet vor ihm ausgegossen, vor Gott ausgegossen. Rate ich dir übrigens auch. Rate ich dir auch. Und dann hat er noch dazu obendrein, damit es Gott auch wirklich merkt, er meint es ernst, ein riesengroßes Opfer gegeben. 1000 Stiere oder wie viel er geopfert hat, kannst du nachlesen im 1. Könige Kapitel 1. Und in dieser Nacht, als er das gemacht hat, sein Elend ventiliert hat vor Gott, ist der Herr ihm erschienen. Oh, Halleluja. Wenn der Herr erscheint, weißt du, manchmal erscheint er, ohne dass du es merkst, ohne dass du ihn siehst. Aber hinterher ist alles anders, als es vorher war. Und bei Salomo ist es jetzt so ähnlich. Der Herr kommt zu ihm und sagt, na Bub, was willst du denn? Er weiß genau, was er will, aber er fragt ihn noch einmal, was willst du denn? Weißt du, manchmal weiß der Herr ganz genau, was du willst, aber er will, dass du es ausdrückst. Und Salomo sagt, Herr, dein großes Volk, das hat einen kümmerlichen König, nämlich mich. Ich packe es nicht, deswegen bitte ich dich um Weisheit, Weisheit, dein großes Volk zu richten. Und der Herr sagt, gefällt mir so gut, dein Anliegen, dass du alles andere, um was du nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre und dies und das und jenes, schenke ich dir obendrein, gebe ich dir obendrein. Du suchst das Reich Gottes und all diese Dinge, die fallen dir jetzt zu, nach denen du nicht getrachtet hast. Er hat sich also nicht mit unwichtigen Sachen, mit Nebensächlichkeiten aufgehalten, sondern er ist direkt durchgedrungen zu seinem eigentlichen Anliegen. Und dieses Anliegen war, er möchte Weisheit haben, damit er ein guter König wird. Tja, wenn du zum Herrn gehst und sagst, Herr, ich möchte die bestmögliche Version meiner selbst sein, ich möchte, dass meine Gaben, so unvollkommen sie sind, was Gutes bewirken auf der Welt, oh Gott, ich verzweifle an meiner Unfähigkeit, dann sagt der Herr, das ist ganz gut, das ist wunderbar. Ich segne dich und du stützt dich auf mich, das merke ich, wenn du zu mir im Gebet kommst, es wird gut, es wird alles gut. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es wird alles gut. Halleluja. Wenn du dich auf ihn stützen tust, wenn du das nicht magst, sondern dich für den Größten hältst, dann kann sein, dass es etwas anders ausgeht. Es war einmal ein Mann namens Saul. Der war definitiv begabter als die anderen in seinem Volk. Und als das Volk dann unbedingt einen König wollte, im 1. Samuel Kapitel 9, da sagt der Prophet Samuel, spinnt ihr, seid ihr verrückt, ihr wollt einen König, König haben ist nicht gut. Gott möchte, dass ihr vom Gesetz regiert werdet und nicht von den Launen eines Königs. Das Volk sagt, nein, wir wollen von den Launen eines Königs regiert werden und nicht vom Gesetz. Schön blöd. Die wählen halt zur Diktatur, also das ist unvorstellbar. Und dann bringt Samuel das Anliegen vor Gott und Gott sagt, gut, können sie haben, sie kriegen von mir einen König. Und er guckt sich Saul aus. Und Saul und Samuel treffen aufeinander. Saul empfängt die Salbung von Samuel. Samuel gießt das Salbhorn auf ihn aus, küsst ihn und sagt, du bist der nächste König, du bist der König Israels, du bist der Fürst seines Volkes. Und Saul wird in seinem Herzen verwandelt. Und er ist am Anfang wirklich ein guter König. Als er dann gesalbt werden soll, als er ausgerufen werden soll zum König, passiert Folgendes. Samuel trommelt das Volk zusammen, die versammeln sich alle und dann suchen sie nach Saul. Und sie finden Saul, der hat sich versteckt. Der striegelt sein Pferd. Er fühlt sich unvollkommen. Irgendwie denkt er sich, Mensch, ich kann doch jetzt nicht vor diese Volksmenge gehen und König sein. Das ist doch irgendwie, Er scheut das Scheinwerferlicht. Und es ist eigentlich sympathisch. Sag mal jemand Namen. Und sie befragen Gott und Gott sagt, ja, der ist da und er ist beim Tross und dann kommt also Samuel, packt ihn bei der Hand und zerrt ihn vor die Leute und sagt, hier ist euer König und der sieht gut aus, dieser Saul. Der sieht wirklich gut aus. Er ist einen Kopf größer als das ganze Volk. Und er sieht besser aus als alle anderen. Und als sie ihn sehen, fangen sie an zu toben und zu loben und Gott zu preisen. Und sie brüllen, Ave König, ja, und sie grüßen ihn und das ist wunderbar. Und er steht da und ist schüchtern, aber er ist der Gesalbte des Herrn. Und wenn du schon einen Regierungschef unbedingt haben musst und dich nicht vom Gesetz regieren lässt, dann ist es gut, einen Gesalbten des Herrn zu haben. Amen. Wunderbar. Und dann passiert noch was. Am Ende des Kapitels steht, einige Söhne der Bosheit standen da und sagten, wie soll der uns retten? Und sie gaben ihm kein Geschenk. Warum haben sie das gemacht? Die haben sich daran erinnert, wer Saul ist, aus was für einem Stamm er kommt. Aus dem Stamm Benjamin. Was mit dem Stamm Benjamin? Im Richterbuch kannst du lesen, dass im Stamm Benjamin einmal ein gewaltiges, übelstes, schlimmes Sexualverbrechen stattgefunden hat. Ganz, ganz üble Sache, wirklich schlimm. Dann kam der Rest von Israel und hat gesagt, liefert diese Verbrecher aus. Benjamin hat gesagt, machen wir nicht. Dann geben wir es euch, hat Israel gesagt. Benjamin hat gesagt, dann hauen wir zurück. Und dann ging es hin und her und es ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem der Stamm Benjamin fast ausgelöscht worden ist. Der unbeliebteste, hinterletzte Stamm im ganzen Volk war Benjamin. Und jetzt kommt der neue König aus Benjamin, aus diesem Stamm, aus dem hinterletzten Stamm. Und deswegen sind die so sauer. Wie soll der uns retten können, dieser Armleuchter? Es sind Benjaminiter, erinnert ihr euch nicht? Das sind die Armleuchter des Landes. Quasi, das sind die, also wir lieben Ostfriesen, Ostfriesen-Zuhörer, ihr seid top. Aber es gibt ja auch die Ostfriesen-Witze, ja? Frankenwitze gibt's überhaupt nicht, weil jeder weiß, mit einem Franken, da gibt's nichts zu lachen. Ostfriesen sind da viel sympathischer. Na gut, auf jeden Fall waren Benjamin war die Witzfiguren im Land und jetzt ist einer von denen der König, das kann ja wohl nicht sein. Gott hat es mit Absicht gemacht. Derjenige, der am wenigsten geleuchtet hat quasi, ja, den haben sie hergenommen. Und am Anfang ist er ein guter König. Er siegt, er besiegt die Philister und alles mögliche andere. Er ist richtig gut. Aber irgendwann merkt er, dass er es drauf hat. Irgendwann merkt er, dass er gut ist. Dass ihm die richtigen Worte so von den Lippen rollen, dass alle also aufstehen, wenn er zur Tür reinkommt. Der gewöhnt sich daran, der findet es gut. Und irgendwann kommt bei ihm an, ich bin der Größte. Und schau, in dem Moment musst du aufpassen, denn dann bringt der Herr unweigerlich jemanden in dein Leben, der noch größer ist als du, um dir zu zeigen, dass nicht du der Stab bist, sondern dass Gott der Stab ist und du nur für ihn arbeitest. David kommt an. Denn Saul fängt jetzt an, nicht mehr Gott zu gehorchen. Er hört jetzt mehr aufs Volk und was ihn beliebt macht. Er achtet mehr auf das, was die Leute wollen, als auf das, was Gott will. Und es ist schwierig. Und das Volk jubelt ihm zu. Er hat immer nur gute Presse. Er hat nur gute Presse. Er macht immer das, was die Presse will. So hat er immer gute Presse. Und irgendwann ist es dann so, dass er sich ein Denkmal baut. Mitten in der Stadt, mitten auf dem Platz. Ein Denkmal. Denkmäler sind so Sachen. Jedes Mal, wenn einer über den Platz geht, muss er dieses Denkmal anschauen. Jedes Mal, wenn er das Denkmal sieht, muss er an den Saul denken, denn es ist ja sein Denkmal. So, es dreht sich also nicht mehr um Gott hier die ganze Sache, sondern es dreht sich plötzlich um Saul. Merkt ihr das? Er ist der Größte, er baut sich selber Denkmäler und er ist nicht mehr gehorsam. Ja, du kannst ruhig eine Pflaume sein, menschlich gesprochen, und dich für unvollkommen und unbegabt halten. Solange du Gott gehorchst, hast du einen Segen. Aber wenn du das nicht mehr magst, wenn du Gott nicht mehr gehorchst, dann verflüchtigt sich der Segen. Und dann kommt Samuel, gibt Saul eine Aufgabe, die er nicht erfüllt. Und dann kommt Samuel noch einmal zu Saul und sagt zu ihm, jetzt hat dich der Herr verworfen und hat das Königtum einem anderen gegeben. Und dann plötzlich tritt David auf. David. Und er ist besser als Saul. Saul wird verworfen. Schau, wenn du dich zu sehr auf deine eigene Größe verlässt, und zu sehr die Welt um dich drehen lässt, anstatt um den Herrn sich drehen lässt, dann kann sein, dass du den Segen verlierst, so wie Saul seinerzeit. Und, lass mich das auch nochmal aufgreifen, der junge Salomo war ein wunderbarer Mann Gottes. Weise, durch die Kraft Gottes und durch die Weisheit Gottes, weise, viel weiser, als seine Jahre das hergegeben hätten. Der junge Mann, der hatte keinerlei Lebenserfahrung. Und trotzdem hat Gott ihn benutzt, und hat ihr Recht gesprochen. Da haben sich die besten Richter des Landes, ach was, der ganzen Welt, die sind nämlich alle zu ihm gekommen dann, eine Scheibe abgeschnitten. Die haben gemerkt, Mann, der hat es drauf, der ist einfach begabt, der hat es. Und Salomo hat gewusst, warum. Und er ist nicht hochmütig geworden, bis er alt wurde. Und als er alt wurde, haben seine Evas, der hatte nämlich 1000 Frauen, haben seine Evas ihm eine verbotene Frucht gegeben. Nämlich, sie haben ihn aufgefordert, andere Götter anzubeten. Götter der Moabiter, der Ammoniter, der Sidonier und so weiter. Und er hat diesen Göttern Tempel gebaut und hat angefangen, denen zu räuchern. Das Herz war nicht mehr mit dem Herrn. Wenn das Herz von einer sowieso schon unfähigen Person nicht mehr mit dem Herrn ist, dann ist die Person aufgeschmissen. Der Herr ist noch einmal zu ihm gekommen, hat ihn verwarnt, hat gesagt, ich habe dir geboten, das nicht zu machen. Du hast mir nicht gehorcht. Überleg mal, der reichste Mann seiner Zeit, der populärste Regent seiner Zeit, der cleverste Krieger, der Beste in allem, wird jetzt von Gott in die Mangel genommen und wird gesagt, du, von jetzt an wirst du Probleme haben, weil du mich verworfen hast. Schau, Gehorsam macht groß, Ungehorsam verleitet zum Fall. Der Herr kommt und sagt, weil du mich verworfen hast, werde ich das Königtum aus deiner Hand nehmen. Ich werde es nicht aus deiner Hand nehmen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es nehmen. Dir werde ich es lassen, um meines Knechtes David willen. Da wirkt noch ein Generationensegen. Obwohl Salomo jetzt seinen Segen ruiniert, erlaubt Gott, dass das noch ein wenig weitergeht, bis dann unter Rehabeam, seinem Sohn, tatsächlich das Reich sich teilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Schlimme Sache, wirklich blöd. Warum? Weil ein Gott, weil ein König sich für den Größten gehalten hat und Gott nicht mehr in seine Lebensplanung einbezogen hat. Du musst unbedingt Gott in deine Lebensplanung einbeziehen. Auch wenn du nicht empfindest, dass der Herr jetzt da groß anspringt oder dass er dir große Antworten sendet, sprich trotzdem weiter mit ihm. Irgendwann wirst du erkennen, ach, ich habe zwar nichts gespürt, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, da hat er eingegriffen. Und dort hat er auch eingegriffen. Er hat ja eingegriffen. Ich kann ja seinen Segen nicht verleugnen. Es hat ja stattgefunden. Das dürft ihr nicht vergessen. Gott liebt es, im Verborgenen zu wirken. Das bedeutet, er springt nicht ständig wie Kai aus der Kiste, um dich zu unterhalten mit guten Salbungsgefühlen oder irgendwie sowas. Sondern er wirkt im Verborgenen. Aber er will, dass du ihn im Verborgenen wegen mir anerkennst, ihn lobst und preist und dankst und ihm sagst, Herr, ohne dich ging es nicht, ohne dich stünde ich auf dem Schlauch. Und es ging bei Saul so, der verworfen wurde, und es ging bei Salomo so, der verworfen wurde. Aber nochmal zurück zum Stab. Lehn dich auf den Stab. Erinnere dich an 1. Mose Kapitel 32. Wir haben das neulich schon einmal angeschaut. Da ist Jakob dabei, mit dem Engel zu raufen, mit dem Engel zu kämpfen. Jakob soll jetzt seinem Bruder Esau begegnen und er hat große Angst. Er schickt deswegen seine ganzen Besitztümer vor. Er verbirgt sich hinter seinem Besitz. Und plötzlich stänkert ihn einer an und er ringt mit einem Mann eine ganze Nacht lang. Und irgendwann erkennt er, du, ich werde ihm nicht Herr, das ist also unmöglich, der ist nicht von dieser Welt mein Gegner. Und dann passiert was, als dieser Engel erkennt, das ist der Herr in Menschengestalt, ja, vor der Menschwerdung, als der Engel des Herrn erkennt, dass er einfach nicht aufgibt, dieser Jakob, rührt ihn an der Hüfte an. Und jetzt ist er ausgerenkt und jetzt muss Jakob hinken. Er bekommt aber gleichzeitig einen Segen von dem Engel des Herrn. Er bekommt einen Segen vom Engel des Herrn. Sein Name wird verändert von Jakob, was Betrüger heißt, zu Israel. Gott kämpft, in Klammern, für ihn. Also er bekommt einen neuen Segen, er bekommt einen neuen Namen, er bekommt einen größeren Segen. Er bricht durch in eine neue Dimension. Geistlich, körperlich wird er einen Gang zurückgeschaltet. Jetzt kann er sich im Fleisch nicht mehr selber helfen. Er kann jetzt nicht mehr kämpfen. Er ist kein Gegner mehr. Gott hat dafür gesorgt, dass er unvollkommen ist. Seid ihr noch da? Er hat größere Gebetserhörungspower. Die Engel Gottes sind jetzt mit ihm noch mehr als so schon vorher, aber im Fleisch kann er sich nicht mehr wehren. Gott hat ihn unvollkommen gemacht. Gott hat dafür gesorgt, dass er jetzt nicht mehr nächtelang durchkämpfen kann. Jetzt kann er nicht mehr im Fleisch kämpfen. Jetzt kann er nicht mehr Paragraphen wälzen und seine Geschäftspartner austricksen und den besten Deal für sich rausschlagen auf unlautere Art und Weise, sondern jetzt muss er sich auf Gott wenden, denn jetzt ist das Natürliche ist ihm weggebrochen. Jetzt muss er sich umso mehr auf Gott stützen. Der Herr hat ihm einen neuen Stab gegeben, den Namen Israel, eine neue Salbung. Und es ist sehr interessant, wenn du Hebräer Kapitel 11, Vers 21 liest, da heißt, dass Jakob die Söhne Josefs segnete und anbetete über der Spitze seines Stabes. Wenn er über der Spitze seines Stabes anbetet, dann lehnt er sich auf diesen Stab. Stimmt das? Jakob war groß und hat gesegnet, gelehnt auf den Stab. Der Stab, auf den du dich lehnst, ist der Herr. Bedeutet, du suchst ihn im Gebet. Du bringst deine Anliegen vor ihn. Wenn du dich wieder überfordert fühlst, dann sagst du, Herr, ich habe mein Bestes getan. Wenn du noch mehr willst, Herr, dann musst du dafür sorgen, dass es eben wirksam wird durch dieses Unvollkommene. Und der Herr macht es. Deswegen stehe ich hier und sage zu dir, der Herr lacht über deine Unvollkommenheit und er gleicht sie aus mit seiner Macht, mit seiner Kraft, mit seiner Fähigkeit. Du bist wirksamer, als du denkst. Du erreichst mehr, als du dir träumen lässt. Du selber merkst es nicht. Und der Herr sagt, oh, das ist auch gar nicht so schlimm, dass du das nicht merkst. Es ist mir ganz recht, dass du dich für unvollkommen hältst. Denn wenn du denken würdest, du bist der Größte, dann würdest du über deine eigenen Schnürsenkel stolpern vor lauter Hochnäsigkeit, vor lauter Guck in die Luft. Halleluja. Amen. Preist dem Herrn. Lass mich nochmal zurückgehen zu Saul und David. Saul hat jetzt also gesehen, David ist gesalbter und populärer als er. Und jetzt fängt er an, diesen David, seinen besten Angestellten, seinen besten General zu verfolgen. Er jagt ihn jetzt über Stock und Stein und er lässt in die Zeitung setzen, David ist böse, David will putschen gegen mich, das will David machen. Und David flüchtet und sagt, hey, das will ich ja überhaupt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Aber Saul ist es egal. Auf allen Sendern und in jeder Zeitung hetzt er jetzt gegen David, der eigentlich unschuldig ist, der nichts von dem, was da in der Zeitung steht, tun will. Aber die Propaganda funktioniert. Leute fangen jetzt wirklich an, schlecht über David zu denken. Den David, der Goliath den Philister besiegt hat, der die Kämpfe des Herrn gewonnen hat. Jedes Mal, wenn Israel angegangen worden ist, ist er gekommen, hat gesiegt. Also dieser gute Mann eigentlich, der gute Taten getan hat in der Vergangenheit, der wird jetzt schlecht gemacht, schlecht gemacht, schlecht gemacht, schlecht gemacht, ständig schlecht gemacht. Als der Teufel in Menschengestalt wird er hingestellt. Und jetzt passiert es, dass Saul stirbt. Auf einem Hügel im Kampf gegen die Philister stirbt er. Und in seinem Haus daheim bricht jetzt die Panik aus. Denn auch im Haus Sauls haben sie angefangen, die Lügen über David zu glauben. Und es ist schlimm, wenn du Lügen glaubst. Es ist besser, die Wahrheit zu glauben. Denn die Wahrheit macht frei und die Lüge, die bindet. Aber jetzt passiert was Tragisches. Jetzt passiert was wirklich Tragisches. Die Erzieherin des Königssohns Mephibosheth, die hört, Saul ist tot und David wird jetzt wahrscheinlich König. Und David kommt dann natürlich und der rasiert uns alle unterhalb des Kehlkopfs. Oh! Und sie packt das Kind in ihrer Panik. Und sie rennt davon und sie lässt das Kind fallen. Weil sie die Propaganda geglaubt hat, weil sie das Schlechte über David geglaubt hat. Sie fällt hin, das Kind fällt hin, das Kind poltert die Treppe runter, es ist halt so furchtbar. Das Kind liegt und schreit und ist von Stund an gelähmt an den Füßen, kann nicht mehr laufen. Also Propaganda hat die Erzieherin ruiniert, die Erzieherin hat das Kind ruiniert. Die Panik der Erzieherin hat das Kind traumatisiert und hat es fürs Leben geprägt. Jetzt ist das Kind gelähmt und lebt voller Angst. Ja, er läuft davon und die ganze Familie, die laufen davon, die verteilen sich im Untergrund. Denn wir wissen ja, David ist böse und ist hinter uns her. David wird König über Juda. Israel steht ihm sehr, sehr befangen gegenüber. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Aber er ist Jude und deswegen nehmen ihn die Juden und machen ihn zum König. Und jetzt ist er 7 Jahre lang König. Und Israel ist gesegnet. Und im Norden, wo noch die Familie Sauls herrscht, oder zumindest Leute aus diesem Lager, mit denen geht's bergab, 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 bergab. Und irgendwann, nach 7 Jahren, ist es so, dass David über ganz Israel König wird. Denn sie merken, das hat gar nicht gestimmt. Der ist gar nicht so böse, wie sie getan haben. Der ist sogar gut. Und das, was Saul nicht tun konnte, das erledigt David mit Leichtigkeit. Sehr gut. Aber Mephibosheth, immer noch traumatisiert, immer noch ängstlich, immer noch an die Propaganda gläubig, der sitzt irgendwo in einem Haus in der Wüste. Und eines Tages kommt David und sagt, gibt's noch einen vom Haus Sauls, dass ich mich über ihn erbarme, ihm was Gutes tue, um Jonathans Willen. Jonathan war ein Sohn Sauls, aber David und Jonathan waren engste Freunde. Allerdings ist Jonathan auch gestorben, als der Vater starb in derselben Schlacht. Ganz schlimm. Und David kommt jetzt an und sagt, hey, ich möchte diesen Leuten was Gutes tun. Die Leute, die ihn mehr als 10 Jahre lang blutig verfolgt haben, denen will er jetzt was Gutes tun. Das ist eine Herzensgröße. Amen. David weiß, Gott hat mich groß gemacht. Ich habe mich nicht selber auf diesen Thron befördert. Ich habe nicht mich mit Ellbogen durchgesetzt gegen meine Kollegen. Nein, ich bin befördert worden, weil Gott es wollte. So ruhe also in sich. Es ist gut, wenn du in dir ruhst. Amen. Es ist gut, wenn du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du deine Kollegen anschaust, weil sie ihnen die Ideen geklaut hast oder weil du sie bei der Beförderung ausgetrickst hast und so weiter. Es ist gut zu sagen, hey, der Herr hat mich befördert. Und jetzt ist es so, dass David sagt, gibt es noch jemanden? Und sie finden tatsächlich den Mephibosheth und der kommt und er wirft sich vor David nieder und sagt, und David sagt, Mephibosheth. Und Mephibosheth sagt, wer bin ich, dass der König mir, dem Hund, ja, einen Gruß entbietet. Und er sagt, oh Mephibosheth, steh auf. Und dann nimmt er ihn und setzt ihn an den Tisch des Königs, unter die Königssöhne. Und er darf von diesem Tag an von der Tafel des Königs essen, ihr Lieben, das ist wunderbar. Obwohl er eine Behinderung hat, obwohl er nie so laufen und springen kann, obwohl er sich nie so nützlich machen werden kann, für David wie andere, darf er trotzdem, trotz seiner Unvollkommenheit, für die er ja nichts kann, es ist halt passiert, trotz dieser Unvollkommenheit darf er am Tisch des Königs essen. Und normalerweise war bei den orientalischen Königen immer so, dass nur die Schönsten und die Besten und die Begabtesten überhaupt in die Nähe des Königs haben kommen dürfen. Und jetzt duldet David einen, der eine offensichtliche Behinderung hat. Ihr Lieben, das spricht zu uns. Gott segnet uns nicht um Jonathans Willen, sondern um Jesu Willen. Um seine engen Beziehung zu Jesus Willen segnet Gott uns, weil wir Jesus angenommen haben und von daher seine Kinder sind sozusagen. Wir sind Mephibosheth in all unserer Fehlbarkeit, in unserer Unfähigkeit, in unserer Behinderung, die wir manchmal so akut fühlen. In dieser Überforderung sagt der Herr, hey, du darfst bei mir am Tisch essen. Du, trotz deiner Behinderung hast du einen Dauerplatz bei mir. Und David macht nicht nur das, sondern er gibt ihm auch die ganzen Felder und die Besitztümer seines Vaters Saul zurück. Der erlaubt ihm jetzt, Firmen zu haben, die ihn quasi ernähren, die ihn ein wenig unabhängig machen vom König und seinem guten Willen. Dass er auch mal selber was hat, damit er auch ein bisschen stolz auf sich selber sein kann und auf das, was er jetzt gemanagt hat und so. Er bekommt die Firmen seines Vaters wieder zurück. Finde ich auch gut. Aber schau, ich bin mir sicher, dass Jesus an diese Sachen gedacht hat, als er in Lukas Kapitel 14 über das Gleichnis vom Abendmahl geredet hat. Es hat so nicht das Abendmahl im Sinn von, ihr wisst schon, Brot und Wein und Abendmahl im christlichen Sinn, sondern das ist ganz einfach ein Gastmahl, ein Festmahl gewesen. Da ist es so, dass ein reicher Mann, der sich das leisten kann, Freunde eingeladen hat, eine riesen Festtafel ausrichten hat lassen, lauter Leckereien angebracht hat, oder zumindest hat er es geplant. Und er hat dann natürlich Leute eingeladen. Und alle Eingeladenen, die er schriftlich eingeladen hat und zu denen er Boten gesandt hat, kommt zu mir und esst von meinem Tisch, die haben abgesagt. Die hatten die blödsinnigsten Ausreden. Müssen wir gar nicht drauf eingehen, so dumm waren die, diese Ausreden. Ich kann nicht aus diesem und jenem Grund. Ich habe mal was gekauft und jetzt muss ich es ausprobieren. Ja, natürlich. Du kaufst was ungesehen. Ich habe eine neue Gitarre gekauft und jetzt muss ich erst mal schauen, ob sie was ist. Nee, normalerweise gehst du hin, testest das Ganze, ob das auch richtig in der Hand liegt und so, ob das auch so klingt, wie du dir das denkst, und du lässt dir diese Dinge nicht schicken. Einfach so. Es sei denn, es muss nicht gut klingen, dann lässt er dir die schicken. Meine Güte. So, die haben also die hanebüchensten Ausreden. Und der Hausherr, der denkt sich, Mensch, ich habe so viel Geld investiert, ich habe solche Leckereien hier angebracht. Was mache ich jetzt? Dann hat er die Erleuchtung. Er bringt jetzt einfach die Unvollkommenen herein. Und er sagt zu seinen Knechten, geht raus auf die Straßen, auf die Hecken und die Zäune und ladet die Armen ein, die sich nichts leisten können. Und die Blinden und die Gelähmten, die Krüppel und die Gelähmten und die Lahmen. Ladet die alle ein. Ladet die Unvollkommenen ein. Ladet die Mephibosheths ein, damit die von meiner Tafel essen. Gott ist der König, du bist der Mephibosheth oder du bist der Beschädigte, du bist der Unvollkommene. Und was da auf dem Tisch steht, das sind die Gebetserhörungen. Ja, das sind Verheißungen Gottes, die du zu dir nimmst. Du musst nämlich die Verheißungen Gottes zu dir nehmen. Du musst sie spachteln. Wenn du dich unwohl fühlst, dann ist es gut, wenn du zu einer Heilungsverheißung gehst und herausfindest, wo zum Beispiel im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 steht, er trug unsere Sünden an seinem Leib, also er trug unsere Sünden aufs Kreuz hinauf, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Herr, du sagst, Heilung ist mir geworden. Und dann lehnst du dich zurück, nachdem du diese Heilungsverheißung jetzt eingenommen hast und eingemampft hast. Jetzt muss er sich in dir verstoffwechseln, jetzt muss er in dir Fleisch werden. Das Wort muss in dir Fleisch werden. Das tut es dadurch, dass du über dieses Wort nachdenkst. Jesus hat meine Krankheit genommen, meine Schwäche, mein Elend. Und dann stellst du dir vor, wie dein Elend genommen wird und auf Jesus gelegt wird, der am Kreuz hängt und jetzt noch ein wenig mehr zusammensackt. Und dann geht Kraft Gottes von ihm auf dich über. Dann stellst du dir vor, wie das ist, wenn du wieder stark bist und kräftig bist und lässt es auf dich wirken. Weißt du, was du da machst? Du hast das Wort Gottes in dein Herz gesät und durch deine Vorstellungskraft, durch dein Denken gießt du das jetzt, was du da gesät hast. Du gießt es. Und dann grünt plötzlich die Wüste. Die Sonne scheint auf das Ganze und jetzt ist Same da. Und jetzt fängt der Same, der die ganze Zeit schon da war in der Wüste, an zu blühen. Es gibt den berühmten Film von Walt Disney, also als Disney noch Disney-Filme gemacht hat und nicht Zeitgeist-Zeug. Der Film heißt Die Wüste lebt, Dokumentation, musst du unbedingt mal anschauen. Phänomenal, wunderbar, fantastisch. Die Wüste ist die Wüste und dann regnet es und plötzlich blüht die Wüste. Plötzlich kommen da Kakteen, die blühen und diese Pflanzen und jenes, bis dann das Wasser wieder ausgeht und dann sackt das alles wieder zusammen und die Wüste wird wieder zur Wüste. Jesus sagt, der Sämann sät das Wort Gottes. Und dann muss es im Boden lassen. Dann wächst es. Erst der Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre. Und dann, wenn es reif ist, kommt der Schnitter und fängt an, das zu ernten. Und dann kannst du deinen Weizen ausdreschen, kannst Mehl draus machen und hast dann Brot zur Speise. Dann brichst du durch zur Erhörung. Das dauert vielleicht manchmal ein wenig, ihr Lieben, aber so geht's und nicht anders. So funktioniert Glaube. Am Anfang ist es so, dass du ein Gebetsanliegen hast und nicht erkennst, wie du da jemals durchdringen könntest. Es scheint dir wie eine Festung, wie die Festung Jericho. Aber dann machst du einfach das, was der Herr gesagt hat. Du schaust dir Siegesverheißungen an, die dir das verheißen, was du gerne hättest. Und dann arbeitest du dran sozusagen, du ziehst quasi um dieses Jericho herum. Und irgendwann ist es dann soweit. Und die Mauern fallen zusammen und du kannst also das, was unbesiegbar schien, plötzlich mit müheloser Leichtigkeit einnehmen. Halleluja. Das ist das Wort Gottes für dich heute. Also, verzage nicht und gräm dich nicht zu sehr wegen deiner Unvollkommenheit. Der Herr gleicht es aus. Du hast von ihm einen Stab bekommen, auf den du dich lehnen kannst. Der Stab ist Jesus. Und sollte dir was geholfen haben. Amen. Lass mich schauen, ob ich noch einen wichtigen Satz vergessen habe, den ich unbedingt loswerden muss. Ja, ich ende mit folgenden Gedanken. Sogar der gute alte David, der hat einmal einen Fehler gemacht, dass er nicht mehr auf Gott geschaut hat, sondern auf die Klicks im Internet. Also David hat es natürlich nicht gemacht. Aber ist es vielleicht bei dir so, dass du ständig nach deinem Erfolg suchst und wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, wenn der Erfolg nicht ganz so groß ist, wenn du mal nicht so gelobt wirst für dein Essen oder was auch immer, dann fühlst du dich schlecht. Schau dann auf den Herrn und zähl nicht unbedingt die Klicks, zähl nicht unbedingt die Komplimente. David in 1. Samuel Kapitel 24 hat sich mal gedacht, ach, ich zähle jetzt mal mein Volk, damit ich weiß, wie viele Soldaten ich habe. Gott hat gesagt, sollst du ausdrücklich nicht machen. Du sollst dich auf mich verlassen in der Schlacht und nicht auf die Zahl der Soldaten. Denk an Gideon, der hat mit 300 noch was, hat er Tausende besiegt. Wegen des Segens Gottes. Und alle raten David ab, aber David macht es trotzdem. Nein, ich will, dass ihr es erzählt. Und jetzt zählt er, also erzählt. Mose hat beschlossen seinerzeit, also im Gesetz verordnet, wenn du das Volk zählst, dann muss für jeden Einzelnen, der gezählt wurde, ein Opfer dargebracht werden. In anderen Worten, da muss eine Steuer für den entrichtet werden, damit es auch schön teuer wird für die Regierung, das Volk zu zählen und sie nicht darauf kommt, das zu machen. Damit sich die Regierung nicht, oder der Staat jetzt hier, der General nicht auf die Soldaten verlässt, sondern auf Gott. Und David macht das halt so, er zählt das Volk. Joab, der zählt, der macht es so unsorgfältig, dass er die Leviten auslässt und den Stamm Benjamin lässt er auch aus und überhaupt. Und dann kommen sie zurück und David wird die Zahl genannt. In dem Moment passiert was. Der Prophet kommt zu ihm und sagt zu ihm, weil du das gemacht hast und jetzt quasi Gott verworfen hast und auf die Armee schaust. Deswegen wird jetzt ein Gericht über das Volk kommen und über das Land kommen. Und dann hatten sie 3 Tage die Pest im Land. Und David betet für das Volk und sagt, Herr, ich habe doch gesündigt, lass doch das Volk in Ruhe, Herr. Und der Herr hat Mitleid und er stoppt die Plage. Aber wegen der Torheit des Regenten sterben 70.000 Israeliten. Ich meine, die hatten alle selber Dreck am Stecken, ja? Da ist keiner einfach so gestorben. Aber dennoch, durch die Torheit eines Regenten kann viel Schaden angerichtet werden. David ist hinterher so fertig, der muss ins Bett, ja, der ist so dermaßen durch den Wind. Weil er sieht auch den Engel des Herrn mit dem Schwert in der Hand. Der hat nicht den Stab Gottes in der Hand, sondern das Schwert schlicht. Denn die Schlange sich durchs Land schlängelt und beißt und Leute sterben, wo sie nicht sterben müssen, wegen der Torheit eines Königs. Mal. Gut. Also, für dich jetzt übersetzt, wenn du einen YouTube-Kanal hast oder einen TikTok-Kanal oder sonst was, zähl nicht ständig die Klicks. Denk nicht, Mensch, ich muss immer noch populärer werden. Musst du überhaupt nicht. Wisst ihr, dass es bei Jesus auch so war? Jesus hat gepredigt, viele Leute kamen. Dann hat er mal eine Predigt gehalten, die nicht so ankam. Esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Die Leute haben gesagt, wer kann diese Rede hören? Und haben ihn verlassen. Viele gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus ist ihnen nicht nachgelaufen. Halt, ich hab's nicht so gemeint, komm zurück. Hat er nicht gemacht, er war kein Saul. Da Jesus hat seine Jünger angeschaut. Und was ist mit euch, wollt ihr auch gehen? Aber Petrus, der letzte Nacht noch mit ihm auf dem Wasser ging, der sagt zu ihm, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und dann sind sie bei ihm geblieben. Aber Jesus sagt, ich weiß, ich habe euch erwählt, ihr bleibt bei mir, aber sogar einer von euch ist ein Teufel. Und dann setzt er sich in Bewegung und geht weiter. Also Jesus hat nicht Klicks gezählt. Jesus hat gemacht, was zu machen war, basta. Übrigens, nach der Speisung der 5.000 kam die Speisung der 4.000. Normalerweise müsste man denken, hey, nach der Speisung der 5.000 möchte doch die Speisung der 10.000 kommen. Kam aber nicht. Nach der Speisung der 5.000 kam die Speisung der 4.000. Und wisst ihr was, Jesus hat es nicht gekümmert. Er hat seinen Stiefel durchgezogen. Er hat gewusst, das muss ich machen und das hat er gemacht. Und diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, die waren schlau genug, ihm nachzufolgen, auch wenn sie ihn nicht immer verstanden haben. Dann bleib auch du beim Herrn, auch wenn du ihn nicht immer verstehst. Und falls du Jesus noch überhaupt nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, ihn in dein Leben einzuladen. Halleluja. Bete einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und wenn du das im Glauben gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Willkommen in der Familie. Jetzt hast du den Stab des Lebens in deiner Hand, nämlich Jesus. Amen.